Wie eine Wunde in der Landschaft. So sieht ein aufgelassener Steinbruch meistens aus. Dass es auch anders geht, zeigen engagierte Naturschützer, die solche Mondlandschaften in einen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten verwandeln. Gleichzeitig sind diese künstlichen, paradiesischen Orte auch umstritten.
Wir stehen in so einer leichten Kuhle mitten im Gras.
Das ist kein Gras.
Das ist kein Gras. Was ist es denn?
Also das ist jetzt tatsächlich jetzt ein Halbtrockenrasen. Ein bisschen Gras ist dabei, aber wenn man so genau hinguckt, sieht man auch viele Kräuter. Also das ist hier eine extrem artenreiche Wiese.
Am Rande des südlichen Steigerwaldes, im Landkreis Kitzingen bei Iphofen, liegt Helmitzheim, ein kleines fränkisches Dorf. Pascal Bunk ist Ökologe und unterwegs, um den Zustand einer Wiese zu untersuchen.
Ja, Wiesenlabkraut haben wir hier.
Das sind schon fast so kleine Büschel, die wachsen. Und das, wo Sie gerade die Bestimmung machen, das hat so ein bisschen größere, daumenlange Blätter.
Mal schauen, was es ist. Der große Wiesenknopf wird das mal.
Ist es der, der dann so lila blüht?
Genau, der hat wie so einen wirklich knopfförmigen Blütenkopf. Und der ist dann so lila-rot tatsächlich.
Annika König ist eine Kollegin von Pascal Bunk und mit dabei auf der Suche nach seltenen Pflanzen und Tieren.
Pascal, hast du was gefunden?
Ja, das hier müsste Veronika Spicata sein.
Okay.
Der ährige Ehrenpreis.
Pascal Bunk macht ein Foto von einer Staude und lädt es in seine Pflanzenbestimmungs-App hoch. Volltreffer. Veronika Spicata. Kategorie gefährdet. Eine rote Listeart. Lila-bläulich ragen ihre länglichen Blüten im Frühsommer zwischen den schmalen Blättern hervor. Ein Festmahl für Schmetterlinge.
Verschiedenste Bläulinge, die Kopfhalter, was haben wir noch? Den Schwalbenschwanz habe ich hier auch schon gesehen. Bienen, Wildbienen, jede Menge. Also das ist halt ein Insektenparadies, so eine Wiese. Auch sehr unscheinbar, ne? Also das ist jetzt ein Hirschhaarstrang.
Erklären Sie mal, was das Besondere an dem?
Ja, dass er so selten ist. Dass es den eigentlich hier gar nicht mehr gibt in der Landschaft. Nur noch in Naturschutzgebieten ist der zu finden. Und wir haben ihn jetzt hier wieder auf dieser Renaturierungsfläche ansiedeln können. Also sein Habitat konnten wir vergrößern.
Die Wiese war nicht immer so artenreich. Über 100 verschiedene Pflanzen wachsen dort mittlerweile. Pascal Bunk und Annika König sind keine üblichen Naturschützer. Sie sind Angestellte in der Rohstoffindustrie, unterwegs im Auftrag einer Gipsfirma. Nicht weit entfernt umgibt ein hoher Metallzaun ein Areal. Die Grasfläche, auf der die Ziegen und zwei schottische Hochlandrinder weiden, endet bald und geht über in offene Erde. Klumpen bleiben an den Schuhen hängen.
Die Klüfte haben sich natürlich gebildet, oder?
Genau.
Das sieht man ja, das ist so ein bisschen wie so Wasser eben fließt, schlängelt sich so durch. Wir stehen hier auf so Erdstufen, würde ich es mal nennen. Drei große Erdstufen, so terrassenförmig.
Bermen.
Bermen ist das Fachwort,
genau.
Okay.
Und dann geht es senkrecht in die Tiefe. Eine Steilwand aus Erde und Steinen tut sich auf. Unten ein riesiges Loch, in dem sich Wasser sammelt. Ein bisschen Schilf ist in der Ferne zu sehen, dahinter Rapsfelder.
Also wir sind jetzt im Steinbruch Helmitzheim. Der ist frisch stillgelegt. Also vor 3 Jahren sozusagen wurde hier die letzte Tonne Gips rausgeholt.
Ein Steinbruch der Firma Knauf, die sich auf den Abbau von Gips spezialisiert hat. Die Firma, bei der Pascal Bunk und Annika König angestellt sind.
Und der Teil, in dem wir jetzt stehen, der wird renaturiert. Also der wird komplett sozusagen für den Naturschutz hergerichtet und soll ein sogenanntes Ökokonto werden. Also hier sammeln wir sozusagen Naturschutzpunkte, Wertpunkte. Wir werten sozusagen das auf, die Landschaft.
3 Hektar Land, die das Unternehmen einem Landwirt abkaufen konnte, bevor hier Steinbruch war. Der Steinbruch selbst war viel größer, 10 Hektar. Nicht alle Bauern wollten ihr Land verkaufen. Manche verpachten nur für die Dauer des Abbaus. Am Horizont sieht man noch ein paar Steinhaufen.
Aber was hier abgebaut wurde, ist Naturgips, also wirklich Stein. Ja.
Und Sie sagen aber, da hinten hat der Steinbruch begonnen. Deswegen sieht man auch so diesen Höhenunterschied. Deswegen ist es wie so ein Hügel da hinten.
Das ist das Massendefizit. Also man kann sagen, zwischen dem ursprünglichen Geländekante mit dem Acker da und den Bahngleisen. Dazwischen, das ist alles Gipsabbau gewesen.
Die Landschaft hat jetzt eine Delle, wo der Gips aus dem Boden geholt worden ist. Gipsabbau gibt es in dieser Region schon seit dem Mittelalter. Wein, Gips und Holz sind Iphofens Stolz, steht auf der Homepage der Stadt, in der Knauf seinen Hauptsitz hat. Als das weiße Gold Iphofens wird der Naturgips auch bezeichnet. Das Unternehmen ist mit diesem Rohstoff zum Global Player geworden.
Also wir sind in der Regel nicht Eigentümer von diesen Flächen, die wir abbauen, sondern wir haben Abbauverträge mit den Flächeneigentümern, weil Gips ist ein sogenannter grundeigener Bodenschatz. Das heißt, der gehört dem Grundeigentümer. Das ist anders als zum Beispiel bei sogenannten bergfreien Bodenschätzen, zum Beispiel Kohle oder bestimmte Metalle, die gehören dem Staat.
Nach dem Abbau müssen Rohstofffirmen meistens wieder Ackerland herstellen, wenn die Bauern ihr Land zurück wollen. In 90% der Fälle ist das so, schätzt Pascal Bunk. Dafür trägt man den Oberboden vor dem Gipsabbau ab und lagert ihn ein. Dann kommt der Boden wieder aufs Land. Rekultivieren heißt das.
Das ist schon ziemlich tricky. Man hat ja das Bodengefüge zerstört, was auch durch Regenwürmer und so weiter entstanden ist. Das ist ja dann alles zerstört. Und das dauert eine Weile, bis sich das wieder regeneriert hat. Also man sagt, zum Schnitt bis zu 10 Jahre kann es dauern, bis die Ertragsfähigkeit der Böden wieder so ist wie vorher.
Dann ist die Fläche zwar wieder grün, aber oft wachsen darauf eben nur bestimmte Nutzpflanzen. Auch die Tierarten, die dort vorkommen, sind überschaubar. Das, was Pascal Bunk als Ökologe erreichen möchte, ist ein anderer Zustand. Das geht aber nur, wenn die Bauern das Land verkaufen.
Und das, was wir jetzt hier gerade sehen, wo wir jetzt stehen, das ist eine Renaturierung, weil wir halt weggehen von der vorherigen landwirtschaftlichen Nutzung und halt hingehen. Und jetzt hier sehen wir ja, haben wir einen kleinen See und mit einer Insel. Und wir werden hier hinter uns ein Grünland entwickeln und Hecken haben wir gepflanzt. Das ist sozusagen Renaturierung, weil der Zustand dann naturnäher ist, als er vorher war. Es ist immer der Fall, dass wenn man in Deutschland was baut oder halt jetzt hier Rohstoffe gewinnt, muss man kompensieren. Das ist im Bundesnaturschutzgesetz so geregelt. Und die Idee ist schon, dass man das als Rohbodenstandort erhält. Also wir wollen, dass hier sozusagen viel offener Boden ist, weil solche Habitate halt in der Kulturlandschaft, können Sie sich ja mal umgucken, sowas gibt's ja nicht. Und es gibt aber sehr viele Rohbodenpioniere oder rohbodenbesiedelnde Arten, jetzt gerade diese Wildbienen als Beispiel, die brauchen sowas, finden das aber in unserer Kulturlandschaft gar nicht mehr.
Aus diesem Grund wird auch die Steilwand, die noch an den Gipsabbau erinnert, nicht verändert oder begrünt. Störungsökologie ist der Fachbegriff.
Dynamische Lebensräume sind viel artenreicher als solche statischen Lebensräume. Wenn jetzt so Spalten und Fugen entstehen, da können da zum Beispiel Fledermäuse reingehen, die gerne auch in solchen Felswänden mal sitzen. Oder wenn größerer Abriss ist, könnte man sich rein theoretisch auch vorstellen, dass da mal ein Uhu brütet. Wir nehmen den Steinbruch selbst als Biotop.
Machen wir auch nicht jedes Mal.
Ein bisschen nachhelfen müssen die Ökologen allerdings schon, vor allem zu Beginn. Sie machen eine sogenannte Geländemodellierung. Die Idee dahinter ist, möglichst viele verschiedene Strukturen in der Landschaft anzulegen. Das machen die Bagger vom Steinbruch.
Wir sagen denen, wir hätten gerne an der Stelle vielleicht jetzt hier eine kleine Insel in dem See. Wir haben hier einen Flachuferbereich, den habe ich gesagt, den hätte ich gerne. Und dann machen die das schon mit ihren Maschinen so, dass das alles so passt. Und ich fange dann an und sage halt, ja, ich brauche das Saatgut, ich brauche die Bäume, die Sträucher, ich brauche hier einen Steinhaufen, ich brauche Totholz.
Verschiedene Strukturen in der Landschaft bedeuten verschiedene Lebensräume für Spezialisten in der Tier- und Pflanzenwelt.
Da könnte sein, dass jetzt schon ein paar Rallen brüten. Was wir da auch haben da unten, sind verschiedene Amphibien. Allerdings jetzt hier keine Pionieramphibien, also das sind jetzt so die üblichen Grasfrösche, was wir haben. Was ich ja auch schon fotografiert habe, war die Ringelnatter, die jagt da in dem Uferbereich auch, da hatten wir auch schon gesehen. Zaunerdechsen. Also da können wir vielleicht mal hier hochgehen.
Helmitzheim ist nicht der einzige ehemalige Steinbruch, den Pascal Bunk und Annika König betreuen. Rund 900 Steinbrüche und Kiesgruben sind derzeit in Bayern insgesamt in Betrieb. 860 Hektar Land pro Jahr werden dadurch von verschiedenen Firmen abgebaut. Das sind etwas über 0,01% der Landesfläche, laut Angaben des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden. Willkommen im Steinbruchmarkt Nordheim.
Also es sieht für mich aus wie Weide. Da ist auch so ein Weidezaun. Aber wo war denn der Steinbruch?
Wir stehen direkt vor ihm. Wir gucken jetzt hier auf diese Infotafel. Wir haben jetzt hier mal einen Rundwanderweg gemacht. Und das ist halt ein Vorzeigeprojekt, weil wir es gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz gemacht haben.
Das Logo des LBV ist auf der Infotafel der Firma Knauf gut zu sehen. Ein weißer Eisvogel auf blauem Grund. Weiter den Wanderweg entlang jedoch.
Da sehen wir jetzt das Naturschutzgebietszeichen, das grüne Dreieck mit dem Vogel drauf.
Hier hat noch ein Naturschutzverband seine Schilder aufgestellt. Nur der schmale Wanderweg trennt die beiden Grundstücke voneinander. Seit den 1960ern schon gehört das Nachbargrundstück dem BUND. Als Anfang der 2000er Jahre die Firma Knauf direkt angrenzend Gips abbaute, wurde das für das Unternehmen
einer der konfliktreichsten Abbaue, den wir jemals hatten. Da gab es richtig Demonstrationen und gerichtliche Auseinandersetzungen. Was halt auch besonders an der Fläche ist und auch das extreme Konfliktpotenzial hervorgerufen hat, ist das, was man hier oben sieht. Und das sind die sogenannten sieben Buckel. Das ist ein Naturschutzgebiet. Und zwar auf Gips. Also da hat sich eine bestimmte Vegetationsform entwickelt, die sogenannte Gipssteppe. Und die wächst direkt auf Gips. Und das ist sozusagen ein Relikt. Also es gibt nur noch an dieser Stelle, ein bisschen weiter südlich hier in Kühlsheim gibt es noch. Und in Sulzheim gibt es noch eine Gipssteppe. Ansonsten war es das in Bayern. Das ist sozusagen das letzte Stück Gipssteppe, was wir noch haben.
Ein Relikt aus der Eiszeit. Eine einzigartige Tundra-Vegetation. Pflanzen, die jede für sich genommen auch woanders wachsen könnten, aber in der Kombination miteinander nur auf Gips vorkommen. Beispielsweise der rauhaarige Alant, verschiedene Haarstrangarten, die Wildform der Katzenminze. Und?
Ganz berühmt hier ist das Frühlings-Adonisröschen. Das ist hier ein Highlight, wo dann wirklich die Freaks ankommen und sich das angucken. Es ist eine relativ unscheinbare Pflanze für den Laien. Der würde jetzt da nicht sofort erkennen, dass das was Tolles ist. Hat eine schöne Blüte, aber ansonsten. Aber es ist halt was Tolles, botanisch. Also diese Gipssteppenvegetation ist eigentlich ein Sammelsurium der seltensten und einzigartigsten Arten, die man sich vorstellen kann. Es ist streng geschützt, europäisch geschützt. Also es ist wirklich was Tolles, Besonderes.
Die sieben Buckel und die Gipssteppe ließ die Rohstofffirma unangetastet. Aber der Bund Naturschutz befürchtete eine Grundwasserabsenkung, die sich auch auf die sieben Buckel auswirkt, dadurch, dass Knauf direkt nebenan Gips aus dem Boden holte.
Das war jetzt Teil auch der Genehmigungsauflagen, dass wir hier ein dauerhaftes Grundwassermonitoring machen. Also wir gucken hier genau, in welcher Tiefe ist das Grundwasser. Kommen wir mit unserem Gipsabbau irgendwie in die Gegend, dass wir irgendwie einen Einfluss auf das Grundwasser haben. Aber kann ich gleich vorweg sagen, haben wir nicht.
Der Bund Naturschutz hatte laut einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2008 selbst vorgehabt, das ehemalige Ackerland nebenan, auf dem Knauf dann Gips abbaute, zu erwerben und freizugeben für die Pflanzen der Gipssteppe. Tom Konopka war damals schon der zuständige Regionalreferent des BUND.
Im Steinbruch ist der Gips jetzt abgebaut, er ist weg, man ist nahe am Grundwasser. Und damit ist natürlich auch das Potenzial weg, diesen Arten überhaupt noch zu helfen.
Wir haben Bereiche, wo wir den Gips abgebaut haben. Wir haben Bereiche, wo wir hinterher aber wieder Gips aufgetragen haben als so Scherben-Kiesstruktur und haben dann Bereiche mit Heusaat angesät. Man muss ja dazu sagen, vorher war das Acker. Also jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, die Chance, dass sich hier ansiedelt. Wenn da Acker ist, kann da gar keine Gipssteppe sich entwickeln.
Tom Konopka widerspricht.
Alle unsere Prognosen sind eingetreten, dass es im Steinbruch keine Gipssteppenvegetation geben wird.
Eine Zusammenarbeit mit rohstoffabbauenden Betrieben lehnt der BUND bis heute ab.
Wir unterscheiden uns in wenigen Punkten als Bund Naturschutz in Bayern vom Landesbund für Vogelschutz. Das ist allerdings einer, wo wir uns sehr stark unterscheiden. Für uns sind die Eingriffe, die hier in Natur und Landschaft stattfinden, Eingriffe in Primärlebensräume oder in Kulturlandschaft. Und das, was daraus entsteht, sind Sekundärlebensräume, die oftmals nur ein schwacher Abglanz dessen sind, was entweder vorher da war oder was als Potenzial noch vorhanden war.
Nachhaltiger wäre es für Tom Konopka, über Recycling von Rohstoffen nachzudenken, anstatt immer neue aus dem Boden zu holen. Und sich darüber Gedanken zu machen, wie man seltenen Tieren und Pflanzen allgemein mehr Freiraum zurückgeben kann.
Normalerweise würden diese Arten an Flüssen vorkommen, die noch frei meandrieren können. Das ist klar, solange die Flüsse alle versteint sind und festgelegt sind in ihrem Lauf, kommen keine solchen Strukturen mehr vor und entsprechend sind all die Arten, die auf solche Strukturen angewiesen sind, natürlich dann gefährdet in ihrem Bestand. Zum Zweiten haben wir in einer erbärmlichen konventionellen Landwirtschaft, die alles mit Pestiziden behandelt und mit Kunstdünger zumüllt, auch keinen Platz für sehr viele Arten, die weniger nährstoffreiche Böden brauchen.
Dass die Rohstoffbetriebe die gesetzliche Auflage haben, ein Stückchen Natur wiederherzustellen, hält Tom Konopka für wenig nachhaltig und für das Mindeste.
Es ist eine kleine Auflage für einen gigantischen Eingriff, den sie gemacht haben. Die Sekundärstandorte nach dem Abbau sind oftmals nicht stabil. Das heißt, hier muss alle paar Jahre eingegriffen werden, um für die Pionierarten oder auch stabile Verhältnisse zu sorgen. Die Firmen, die die Auflage haben, nach ihrem Abbau eine naturschutzgemäße Fläche zu hinterlassen, ziehen sich dann zurück und ziehen sich aus der Verantwortung. Und dann muss der Steuerzahler ran und alle paar Jahre dort Maßnahmen durchführen oder die Umweltverbände. Es ist vor allem Greenwashing für die Abbauindustrie, die sich keine Gedanken macht, wie sie eigentlich den Raubbau beenden könnte, denn davon leben sie.
Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz sieht das etwas anders.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, mit der Industrie zu reden. Und die Industrie hat sich ja zu Anfang unserer Kooperation auch selber als der Drecksack gesehen, sozusagen, der da alles nur kaputt macht und wurde ja auch so tituliert. Wir haben mittlerweile einen ganz anderen Umgang und versuchen eben auch unsere Belange viel verständnisvoller und konsequenter, aber auch mit mehr Erfolgsaussichten bei denen unterzubringen. Und das macht ja eben genau die Kooperation aus. Das ist ja nicht nur, dass wir an einem Standort einen Partner gewonnen haben, mit dem wir zusammen Gelbbachrunden schützen, sondern wir gewinnen gemeinsam Verständnis für die Belange des anderen.
Der LBV berät Unternehmen, wie sie während des Abbaus die Natur schonen können und auch, wie sie danach am besten renaturieren. Rund 280 Pflanzen- und Tierarten, darunter einige Rote-Liste-Arten, leben in ehemaligen bayerischen Steinbrüchen, informiert der Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden. In vielen ehemaligen Steinbrüchen sind auch Gewässer angelegt. Gewässer, die in der Natur eben immer seltener vorkommen.
Sodass wir einfach feststellen müssen, Arten wie die Kreuzkröte, die Wechselkröte, die Gelbbachunke sind zu einem so hohen Bestandteil ihrer Gesamtpopulation auf Rohstoffgewinnungsstätten angewiesen, dass tatsächlich hier wohl keine Alternative besteht, ihr Fortkommen dort auch zu sichern.
Wollen wir nochmal weiter, ein bisschen tiefer, dann brauchen wir ein bisschen Trittsicherheit. Also das ist auch bewusst angelegt hier, so ein Geröllfeld, schattiges Geröllfeld. Mit Sicherheit sind da Fledermäuse drin.
Weil da immer wieder so Spalte sind und kleine Ritzen, Höhlen.
Genau, also eigentlich werden solche Lebensräume immer von Fledermäusen besiedelt. Die mögen es halt so ein bisschen geschützt, schattig, feucht. So als Ruhequartier ist das auf jeden Fall gut geeignet.
Genau, also das ist jetzt hier wieder so ein Flachuferbereich, der auch ständig sich verändert. Ne? Also wir haben hier auch eine natürliche Dynamik drin, dass einfach je nach Niederschlägen das hier mal ein bisschen überfluteter ist und mal wieder weniger. Und dadurch auch ein spezieller Lebensraum entsteht. Also hier wird zum Beispiel 1000 Güldenkraut jetzt wachsen.
Das Geröllfeld und der Tümpel drohen bereits von Wald zugewuchert zu werden. Hier müsste jetzt eigentlich der Mensch nachhelfen und Bäume entfernen, um das Refugium für Fledermäuse und Amphibien zu sichern. Wenn nicht bereits ein Biber Einzug gehalten hätte. Er könnte es schaffen, den Sumpfbereich von allzu vielen Bäumen freizuhalten. Ein natürlicher Helfer für die Kommune, die sich mittlerweile um die Fläche kümmern muss. Der Rohstoffbetrieb ist aus der Verantwortung und Pflege raus. Pascal Bunk verschafft sich trotzdem ab und zu einen Eindruck davon, wie es mit dem Gebiet weitergeht.
Wir haben hier durch diesen Wanderweg natürlich schon einen gewissen Druck durch Menschen. Also ich habe das auch schon oft beobachtet, dass hier Leute baden drin oder grillen. Das ist jetzt natürlich nicht so dolle, aber andererseits, man sieht ja auch, es ist hier touristisch vermarktet. Dadurch, dass man halt den Wanderweg dahingelegt hat, dass man das als Naturschauplatz Steigerwald ausgezeichnet hat. Man findet es im Internet. Hier da hinten ist auch ein Geocache. Fand ich auch nicht so prickelnd, aber okay, jetzt ist er da. Man kann aber auch sowas nicht... Also am Anfang haben wir ja gesehen, da war ja ein Schild, dass bestimmte Sachen nicht erlaubt sind. Aber wer will es kontrollieren? Da müsste rund um die Uhr jemand stehen und aufpassen.
Ja, und hier habe ich jetzt eine Flasche gefunden.
Tja.
Hat jemand liegen lassen.
Das Ding gehört hier auch nicht hin.
Nach der Zerstörung Biotop, Lebensraumsteinbruch, ein Radiowissen von Katharina Hübel. Wir hätten da noch viel mehr, zum Beispiel auch je eine Folge über den Lebensraum Moor oder über die Wiese. Radiowissen gibt's in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es sonst Podcasts gibt.